Serie mit einsteigen, legt man da was auf dem Herzen. Manchmal begleiten einen Lebenslügen ziemlich lange. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal sind sie einem bewusst und man denkt, man hat sie unter den Füßen. Und manchmal wundert man sich, warum wiederholen sich Dinge im Leben immer und immer und immer wieder. Und man handelt unbewusst, um erfüllt zu bekommen, was diese Lebenslüge in einem festgelegt hat. Vielleicht spreche ich jetzt gerade in böhmische Dörfer. Vielleicht versteht es der ein oder andere. Meine große Lebenslüge war eine von meinem Papa. Der hat gesagt, das Leben ist wie eine Hühnerleiter. Von unten bis oben beschissen. Und mein Papa ist im Himmel. Mache ihn jetzt auch gar nicht schlecht, aber ich habe das vor 10 Jahren schon in der Seelsorge aufgearbeitet. Ich weiß, es war ein Lebensmotto auf meiner Familien, ich sage bewusst nicht Aufstellung, sondern Konstellation. Und die Woche war es wieder so weit, dass mich genau das eingeholt hat. Eine Entscheidung getroffen, hinterher rumort und tut's und macht's. Und es ist wie, wenn ich nicht glücklich sein darf in meinem Leben mit dem, was denn da ist. Und dann kam das gestern wieder hoch, wo ich es jemand erzählt habe, weißt, das Leben ist halt beschissen, wie ein Hühnerleiter. Und obwohl ich das im Gebet schon abgesagt habe und alles Mögliche, wollte ich euch heute Morgen ermutigen, das nicht irgendwie wegzutun oder zu denken, ja, das vergeht schon von alleine. Es braucht einen Tausch. Es braucht immer einen Tausch für was. Weil wenn du nur was ablegst, aber nichts Neues an die Hand bekommst, dann weißt du gar nicht noch, was du dich ausrichten oder leben sollst. Und dann ist was, ich weiß nicht, was heute Morgen oder gestern Abend im Gebet passiert, wo auf einmal diese Himmelsleiter vom Jakob sichtbar war. Kennt ihr die? Wo er diese Leiter in den Himmel sah, wo die Engel auf und abstiegen. Und Gott hat gesagt, ich mache aus deiner Hühnerleiter eine Himmelsleiter. Ich mache aus deiner beschissenen Lebensleiter eine Herrlichkeitsleiter. Und ich habe echt zu kämpfen gehabt die Woche, dass ich nicht gewusst habe, ob ich ihn klapsen muss oder nicht. Es hat mich völlig, völlig verspult mit was, wo ich nie gedacht hätte. Und irgendwie hätte es sichtbar werden müssen, dass dieses Lebensmotto immer noch greift, obwohl ich es eigentlich schon gedacht habe, ich habe es weg. Aber es gab nichts Neues, das es ersetzt hat. Und da wollte ich euch Mut machen und ermutigen. Wenn da irgendwas ist, wo du spürst, da hat jemand was über mir ausgesprochen. Da ist eine Lebensfamilienatmosphäre, die mich immer noch prägt durch Worte, durch Gefühle, durch Wahrnehmung, dass Gott was Neues hat. Dass Gott eine neue Wahrheit für dich hat. Und Vater, das möchte ich aussprechen heute Morgen. Da, wo Lebenslügen unser Leben wie prägen, wir sogar wie handeln, um sie erfüllt zu bekommen, weil wir sogar Entscheidungen treffen, um hinterher genau zu sagen, Sisch, ich hab's doch gewusst. Bei mir ist es doch so. Vater, dass du es nicht nur aufzeigst, sondern Papa, du bist ein Gott, der Neues schafft, der eine neue Wahrheit reinbringen will, der unser Herz wie eine Leinwand, wie so ganz, ganz Neue, das Alte wegradieren möchte und dann was Neues draufschreiben möchte. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das jetzt schenkst, dass du was in Gang bringst, wo jemand unter uns ist, der mit solchen Lebenslügen, Aussagen zu kämpfen hat. Und bislang noch keine neue Wahrheit von dir wie als Vision und Orientierung auf sein Herz schreiben konnte. Ich setze es frei heute Morgen, dass es geschieht, Heiliger Geist, durch deine Kraft. Amen. Und wenn dich bewegt, dann geh nachher auf jemanden zu fürs Gespräch und fürs Gebet. Wir sind wirklich alle mündig. Da brauchst du jetzt kein spezielles Befreiungs-Seelsorgeteam, sondern wenn du spürst, ich habe da gute Chemie zu jemandem, der für mich beten kann, dann nutzt nachher die Chance, bevor er ins Kaffeebuffet und zu den Flachswickel rüber rennt, die da schon bereit liegen. Oh, jetzt würde ich nicht sagen, Peter. Okay, wir gehen rein, wie es der Bernd schon ein bisschen angedeutet hat, in meine kleine Mini-Predigtserie, die durch ein Buch inspiriert worden ist. Genau, und das ganze Ding heißt Camp David. Ich bin wieder entsprechend meiner Predigt gekleidet heute Morgen. Und ist ja gut. Genau. Und das Ding heißt, stärke dich im Herrn. Die Predigtreihe. Trainingscamp. Ich habe auch echt gedacht, ich habe die letzten 2 Tage so einen Workshop gehabt von meinem systemischen Coach und es ging um Resilienz, um Achtsamkeit. Und ich habe gedacht, das biblische Resilienztraining und Seminar wäre wirklich das Leben von David. Wie konnte er in schwierigen Situationen so widerstandsfähig innerlich reagieren? Ja, und er ist schon mehr da ein richtiges Vorbild. Vielleicht machen wir noch ein Seminar draus. Gucken wir mal. Genau. Ich bin die letzten zweimal ziemlich intensiv auf die Geschichte von David eingegangen, was er in seinem Leben alles erlebt hat. Heute gehen wir ein bisschen direkter rein. Wiederholen nur ein klein bisschen, weil nicht jeder immer da war. Und es ging um den David, der als Hirtenjunge schon zum König gesalbt worden ist. Und dass es dann diese 10 bis 13 Jahre gedauert hat, bis er wirklich König wurde, bis er den Thron besteigen konnte. Und es waren Jahre, in denen sein Herz, im Gegensatz zum Saul, auf diesen Thron wie vorbereitet wurde. Diese ganzen Herausforderungen waren eine Vorbereitungszeit für sein Herz, um auf den Thron vorbereitet zu werden. Das war keine steile, Deutschland sucht den Superstar und nach 3 Monaten ist der Kerle oder die liebe Frau wieder vergessen, sondern es war eine Vorbereitung des Herzens. Und es war eine Vorbereitung schon in der Familie, wo sein Papa ihn vergessen hat, auf dem Feld. Es war eine Vorbereitung, als er den Goliath erschlagen hat. Er kam in den Hof von Saul und das Volk schrie, boah, Saul erschlägt 100, wie war's? Und David erschlägt 10.000. Verzeiht mir, ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf. Und der Saul wurde eifersüchtig im Herzen. Und er war dem David noch am Leben aus. Er wollte ihn töten und umbringen, weil er ihm emotional und von der Akzeptanz in der Bevölkerung gefährlich wurde. Und dann hat er seine Menge geschart, seine Männer um sich herum, vom Hirtenjungen zum König Israel. Und dann kam die Szene, als er mit seinen Männern in der Stadt Ziklag ankam. Die haben sie vorher als Unterschlupf gehabt, als Zuflucht, mit Frau und Kinder, Hab und Gut. Und da sind die Jungs mal wieder unterwegs gewesen, David mit seinen Männern. Und dann kamen sie zurück. Und dann stand diese Stadt in Flammen. Keine Ahnung, wo Frau und Kinder waren. Die Stadt brannte lichterloh. Und ich kann mir vorstellen, die waren ausgebrannt, innerlich, herausgefordert, die letzten Jahre. Und dann kommen sie zurück und dann ist alles kaputt. Keine Ahnung, wo Frau und Kinder sind. Und dann steht da in der Bibel und sie wurden innerlich bitter, weil sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und ich kann mir gut vorstellen, was in den Männern abging. Und sie haben die Steine gehoben und wollten David umbringen. Sie wollten ihn steinigen, weil die Bitterkeit ihr Herz so sehr ergriffen hat. Und jetzt mache ich mal in dieser Geschichte ein neues Fenster auf, wo ich bislang noch nicht drüber gesprochen habe. Ich habe festgestellt, in Krisenzeiten, wenn Dinge schief laufen, dann braucht es irgendwie immer einen Schuldigen, oder? Wenn irgendwas schief läuft im Geschäft, Projekt, wer ist schuld? Und nicht darum, okay, wie kriegen wir es gelöst, sondern man tut sich so schnell leicht, wenn man irgendeinen Schuldigen findet. Und wisst ihr, in der Situation, wenn du zurückkommst, dein ganzes Leben eigentlich ein Chaos ist, wie beim David und bei den Männern, dann kann ich mir vorstellen, dass die Frage ganz schnell hochkam. Wer ist schuld, dass es jetzt gerade uns so geht? Und da gibt es nur einen, der da irgendwie schuld ist. Eigentlich jemand, der auf dem Thron sitzen sollte. Eigentlich jemand, dem sie ihr Leben anvertraut haben und der jetzt unser Anführer ist in dieser schlimmsten Situation unseres Lebens. Und sie haben in David diesen Schuldigen gefunden. David, das war jetzt eine Nummer zu viel. Und dann haben sie die Steine genommen und wollten diesen David steinigen. Und ich habe bei mir festgestellt, und das war auch so ein bisschen ein Familienmotto bei mir, wenn es irgendein Problem gibt, irgendwas schiefläuft, dann braucht es bei Walzens einen Schuldigen. Und dieser Schuldige, der das Schlamassel verursacht hat, der wurde dann irgendwie bestraft. Dann ging es ja nicht um Wiederherstellung und mal gucken, wie man das irgendwie, du das verantwortlich löst, sondern da geht es erstmal, du bist schuld. Und wisst ihr, in Ehen, auch bei mir, geht es so schnell, dass Martina schuld ist, dass es bei mir so ist, oder ich bin schuld, dass es ihr so geht. Wenn man Schuldigen sucht, dann ist die Kacke am Dampfen und nicht mehr lösungsorientiert. In unserer Gemeindefamilie genauso. Wenn man bei irgendwas, irgendeinem Thema einen Schuldigen sucht, dann haben wir keine Lösungsorientierung, sondern dann endet es meistens nie gut. Natürlich müssen wir über Verantwortlichkeit sprechen und Feedback geben, wo wir Dinge verändern können, wo Dinge nicht gut genug laufen sind. Aber wenn man einen Schuldigen sucht, dann sind die Steine nicht weit, oder? Und das war auch der Grund, warum ich letztes Mal, weißt, dieses konträr diskutierte Buch, die Hütte, vorgestellt habe. Weil dort zumindest ganz stark die Frage bewegt wird, also wenn nicht du Gott, wer sonst ist denn schuld, dass es mir so geht, dass dieses Unglück auf mich hereingebrochen ist. Du hast es, wenn du es vielleicht auch nicht initiiert hast, zumindest nicht aktiv verhindert Gott. Kennt ihr die Stimme in euch? Ich kenne sie. Und wenn es nicht ums Verhindern geht, dann, Gott, jetzt habe ich so lange drum gebetet. Vielleicht ein neuer Job, eine neue Arbeitsstelle, was es immer ist. Und du hast es nicht erfüllt. Gott, du bist schuld. Und manchmal suchen wir die Schuld dann auch bei uns. Habe ich zu wenig gebetet? Habe ich das Falsche gebetet? Habe ich mich irgendwie falsch verhalten? Und wenn es nur darum geht, wer schuld ist, dann sind die Steine nicht weit. Und wenn wir sie nicht auf jemand anders oder auf Gott oder auf den Teufel werfen, dann werfen wir sie manchmal auf uns selber. Und das führt immer in Zerstörung. Und das ist ein seelischer, ganz gefährlicher Prozess. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, mitten in dieser Geschichte, als schönen Ausflug, das zu durchbrechen. Es hilft uns manchmal, wenn es einen Schuldigen gibt, zumindest ist das so ein Pseudo-Gewinn, dass wir mit der Situation besser umgehen können. Der ist schuld, dann habe ich wenigstens was Greifbares, wem ich meine Wut und meinen Ärger projizieren kann. Aber es führt immer zu den Steinen, die mir aufeinander werfen. Und Jesus hat gesagt, hey, wenn du ohne Schuld und Fehler bist, dann wirf den Stein. Und keiner warf ihn. Und ja, und am Ende laufen wir Gefahr, auch Gott gegenüber so bitter zu werden, wie die Männer am David gegenüber. Wenn die Schuldfrage auf Gott projiziert wird oder auf uns, dann laufen wir Gefahr, dass wir nicht nur ins Zweifeln kommen, sondern irgendwann so auf Distanz zu Gott gehen, dass Glaube nur noch Religion für uns ist. Und dann möchte ich uns einladen, heute Morgen am David zu folgen, weil genau das ist ja in der Situation passiert. Die Männer, Steine in der Hand. David, ich meine, der hat ja schon genug Stress an der Backe gehabt. Da war ja auch die eigene Frau weg. Der hat ja die Speere vom Saul noch am Kopf vorbeifliegen sehen. Also dem ging es ja auch nicht besser wie seine Männer. Und jetzt kommen die auch noch und steinigen ihn. Und statt zu sagen, hey, Gott, weißt du was, du kannst ja dein Königtum, das kannst du irgendwo hinschieben. Das geht alles nicht gut. Hat er diesen Schuldzuweisungskreislauf durchbrochen. Gott sei Dank. Da steht ein fettes Aber bei mir im Konzept. Aber David durchbrach seine Reaktion und so heißt er auch die Predigtreihe. Er entschied sich an diesem kritischen Moment, nicht in diesen Schuld, wie, wo, was, Kreislauf einzusteigen. Er hat gesagt, ich durchbreche ihn. Ich stärke mich jetzt im Herrn. Oh, das ist so gut, oder? Ich liebe den David. Das ist so ein Resilienzprogramm, wie es in der Welt keines geben kann, Leute. Je mehr ich die Bibel aus dem psychologischen Bereich lese, desto mehr fasziniert bin ich davon. Und nochmal ein kleines Fensterle auf. Ich bin ja gerade mit so 30 Leuten in diesem systemischen Couch. Da ist keiner davon Christ außer mir. Und wisst ihr was? Die Leute suchen nach Bedeutung. Die Leute haben genau so ein Thema mit Ablehnung und versuchen zu kompensieren. Die Menschen in der Welt suchen so sehr, was Gott uns schenkt. Bedeutung, Annahme, auch eine Handlungsfähigkeit. Und die warten drauf, dass sie eine Antwort bekommen. Mir tut es gerade gut, mit solchen Menschen im Gespräch zu sein und zu spüren, wir haben als Christen eine Antwort. Und innerlich stark zu werden am inneren Menschen, ja, wenn er der Heilige Geist es kann, wie es der Paulus in den Briefen schreibt, wer dann? Wenn es nicht Gott ist, der uns stärken kann, wie beim David, wer dann? Und ich hatte uns zwei Möglichkeiten mal so ein bisschen aufgetan aus meiner Sicht, wie ihn das David gemacht hat. Wie hat sich jetzt der Kerle im Herrn gestärkt? Vielleicht in den 3 Minuten, wo er sich da genommen hat, wie kann denn das gehen? Und eine Möglichkeit war, indem er sich daran erinnerte, was Gott in seinem Leben Gutes getan hat. Wir haben es gerade gesungen, wir sind reingegangen in den Gottesdienst. Und ihr spürt, wir haben uns abgestimmt. Danke, Rebecca. So gut, wenn das zusammenläuft. David konnte sich im Herrn stärken, weil er konnte abrufen, was er sein Leben lang trainiert hat. Die haben früher die Bibel sich mündlich erzählt. Die Hirten saßen am Lagerfeuer und haben ihre Geschichten sich gegenseitig erzählt. Ich habe gedacht, so ein David, sein Tagebuch ist wahrscheinlich in seinem Herzen drin, weil die viel mehr mündlich unterwegs waren. Aber in seinem Psalm 103, es geht gerade nichts mehr. Vielleicht kannst du es geschwind reinblenden. Okay. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Genau, und preise seinen heiligen Namen. Das habe ich damals schon im Hauskreis immer verwechselt, die zwei Einstiegsverse. Ich kann nur an Ressourcen abrufen. Und in diesem systemischen Coach geht es ganz stark darum, dass Menschen, die kommen, Zugang bekommen zu ihren innerlichen Ressourcen. Ich habe so gedacht, ja, was kann eine innerliche Ressource sein? Und ich kann nur was abrufen als innere Ressource, was ich vorher auch da drin etabliert habe. Wisst ihr? Und wenn ich mir vor Augen male, was Gott Gutes getan hat in meinem Leben, vielleicht in einem schriftlichen Tagebuch, wenn ich das abends bewege, was hat Gott heute Gutes getan? Dann kann ich diese Erfahrung, was Gott Gutes getan hat, in so schwierigen Situationen, wo es dann keine halbe Stunde Zeit gibt, sondern vielleicht nur 5 Minuten, das innerlich abrufen, was vorher drin war. Und deshalb mache ich es irgendwie schmackhaft. Notiert es irgendwo, wenn ihr mit Gott was erlebt. Schreib's auf, hat mir einer gesagt. Wenn du irgendwo mit Gott ein Erlebnis hast, dass du in dem Augenblick, wo du die Ressource, was habe ich Gutes erlebt, hervorholen sollst, es auch abgreifbar und präsent ist. Und es ist Jüngerschaft. Das nimmt dir und mir keiner ab. Und ob das funktioniert oder nicht, das merkst du dann in dem Augenblick, wenn so ein Moment von Zickler kommt und du denkst, oh Gott, was ist jetzt hier los? Also der erste Vorschlag, dann lasse ich es mit der Wiederholung an der Stelle. David stärkte sich im Herrn, indem er sich daran erinnerte, was Gott in seinem Leben bisher Gutes getan hat. Und Psalm 103 war unsere Vorlage. Dann ein zweiter Punkt, eine zweite Idee. David stärkte sich in dem Herrn, indem er sich an die Güte Gottes erinnerte. Und er sich entschied, daraus erneut zu vertrauen. Gottes Güte, das war letzte Predigt mein Punkt, wie sich David drin gestärkt hat. In seinen Psalmen mindestens 65 Mal kommt das Wort Güte vor. In den Liedern heute Morgen habt ihr es gemerkt, wo vieles auch von den Psalmen drin war. Immer wieder taucht die Güte Gottes auf. Und der Psalm 13, das war so unser Psalm, der uns da reingebracht hat. Er klagt doch schon am Anfang an, der David. Hey Gott, wo bist du? Wie lange hast du mich denn vergessen? Wie lange willst du mich noch ignorieren, Gott? Aber es ist keine Schuldzuweisung, sondern es ist eher der Schmerz. Ich vermisse dich, Gott, in meinem Leben. Ich spüre dich gerade nicht. Bin ich so vergessen wie damals bei meinem Papa, wo ich auf dem Feld war? Vergisst du mich genauso wie mein irdischer Vater? Er hatte schon dieses Ausklagen und Gott anklagen. Und das dürfen wir auch tun. Und am Ende kommt seine Entscheidung, dennoch will ich auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Und mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. In dem Moment, wo seine Männer die Steine hoben, hat er sich daran erinnert, wie gut dieser Gott ist. Und dass auch die Situation nicht entkleidet, sondern Gott eine Lösung hat, wie das Ganze jetzt ausgeht. Und er hat sich sein Leben lang mit der Güte Gottes beschäftigt. Deshalb so eine Einladung auf an uns alle. Was hat er Gutes getan? Und wie ist seine Güte für mich denn sichtbar? Genau, und heute gehen wir in eine dritte Möglichkeit rein, wie der David sich im Herrn gestärkt haben könnte. Boah, was wird denn euch da einfallen? So wie ihr das vorbereiten durftet, so ganz spontan. Wie könnte sich der David im Herrn denn noch stärken? Brutale Situation, gedrängt, die Männer stehen da draußen und er hat jetzt nicht viel Zeit, um innerlich sich mit Gott zu verbinden. Was könnte denn das sein, worauf sich der David fokussiert hat, um sich im Herrn zu stärken? Hat ihm eine Idee? Er hat ein Lobpreislied gesungen, ja? Und für was könnte das gehandelt haben, Bernd? Ach, du bist ein kleiner Spielverderber. Nein, aber das ist gut. Bernd hat genau getroffen. Aber Fritz, du hast noch was gesagt. Ich will das nicht untergehen lassen. Genau, und das war so der erste Punkt, wo er eingestiegen ist. Da ist auch das Lied entstanden. Also mein dritter Vorschlag, wie sich David im Herrn gestärkt haben könnte, war, er hat sich erinnert, wie groß sein Gott ist. Er hat sich die Größe Gottes vor Augen gemalt. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, dass das mit ein ganz wichtiger Punkt war, wo er alleine war, gegen die Männer, Frauen, alle entführt. Und eigentlich soll er doch den Thron besteigen. Das ist ja ein Irrwitz, oder? Ein völliger Irrwitz, wo der David da drin war. Und wahrscheinlich hat er sich auch an die Szene mit dem Goliath erinnert. Und er sagt, hey, wie war das damals? Völlig unterlegen. Hirtenjunge, ich hatte nur 5 Steine, aber ich wusste, auch wenn der mit Schwert und Langschwert und Kurzschwert und Kreuzschwert und was weiß ich was kommt, so steht es in der Bibel, guckt es mal nach. Ich komme im Namen des Herrn, den du lästerst. Und ich hau dir heute noch den Kopf runter, da sind keine Kinder da, ich weiß. Also, die Geschichte sind ja schon, ne? Also das in der Kinderkirche untererzählen. Aber es war so, ne? Ich kann das nicht wegdiskutieren. Die Bibel ist halt manchmal richtig herzhaft an der Stelle. Ich glaube schon, dass in diesem Zicklack-Moment der David sich das vor Augen geführt hat, wie groß sein Gott ist. Und wer durch einen Stein in seiner Schleuder drin nicht nur den Goliath, sondern die gesamte Geschichte verändert hat. Und es war mir heute schon wichtig, deswegen haben wir uns abgestimmt, wo die Rebecca am Freitag geschrieben hat, um was geht es, diesen Lobpreis schon als Praxisteil mit euch als Antwort auf die Predigt zu leben. Weil wie kann ich mich denn in der Größe Gottes stärken, ist ein großer Teil tatsächlich Lobpreis. Es sind tatsächlich Lieder, wo wir die Größe Gottes besingen. Und ich spüre da immer eine besondere Kraft, viel mehr, wenn es um mich, meiner, mir und ich lobe dich. Und es ist auch gut, wenn ich das zum Ausdruck bringe. Aber wenn ich über Gott singe, wenn ich erhebe, wie groß und mächtig er ist, dann empfinde ich zumindest, passiert im geistlichen Raum, wow, da muss ich dann das Heulen anfangen und dann passieren Dinge, vielleicht auch in eure Herzen, dann werde ich ermutigt und da passieren Dinge, die einfach gut sind. Deshalb als gute Freizeiterfüllung, sucht euch mal ein paar Lobpreislieder raus, die Gottes Größe zum Inhalt haben. Und wenn ihr morgens aufwacht und abends einschlaft und das Handy euer Begleiter ist, dann guckt doch mal, welches Lied über die Größe Gottes wäre ein gutes Wake-up-Lied. How great is our God? Das ist so ein bisschen mein Favorite. Oder abends zum Einschlafen, wenn die Dinge vom Tag euch beschäftigen, euch zu stärken im Herrn, wie groß dieser Gott ist. Und weil die Psalmen von David ja gerade immer die Grundlage sind als Antwort, habe ich auch heute einen Psalm dabei, auf den wir uns fixieren. Aber in der Vorbereitung habe ich mal so gesucht, wie viele Psalmen gibt es denn mit der Größe Gottes? Uah, es kommt fast in jedem Psalm irgendwie vor, ja, wie groß Gott ist. Also David hatte den Lebensstil, Gottes Größe in seinem Herzen zu tragen. Weil was wir nicht als Ressource in unser Herz über Jahre hinweg trainiert, rein projizieren, wird in dem Augenblick, wo es drauf ankommt, auch nicht abrufbar sein. Ich wiederhole das immer und immer wieder. Was an einer Prüfung abgefragt wird, Bernd, als Lehrer, was ich nicht Wochen davor durch Üben, durch Trainieren hineinbringe, kann ich im Prüfungsaugenblick nicht abrufen. Das ist bei der Musik nichts anderes. Wenn es ein Konzert gibt, was vorne als Lebensstil eintrainiert wurde, im kritischen, dichten Moment wird nur das abrufbar sein, was tief im Herzen verankert ist. Ich bin in der Vorbereitung auf den Psalm gestoßen. Also guck mal die Psalmen alle durch. Ich habe jetzt keine Liste dabei. Ich habe mich dagegen entschieden. Sondern wir haben Psalm 33 heute Morgen. Psalm 33, wenn ihr die Bibel dabei habt oder mitlesen wollt. Und der ist so gut aufgebaut. Die Struktur von dem Psalm, wie David den geschrieben hat, die ist für mich faszinierend. Und da kommt auch die Größe Gottes vor. Ich muss noch vorne wegschicken, Psalm 33 hat keinen offiziellen Autor. Viele gehen aber davon aus, dass ihn David geschrieben hat. Ich bin jetzt mal so frei und gehe davon aus. Und wenn er nicht geschrieben hat, dann hat einer seiner Männer geschrieben oder irgendjemand, der in seiner Nähe war, der das gleiche Herz hatte wie David, okay? Also, und wir gehen jetzt rein und ich gehe mit euch so Versabschnitte für Versabschnitte durch. Und ihr könnt euch darin im Herrn stärken, heute Morgen direkt mitten in der Predigt. Gucken wir mal, was der David so auf seiner Reise mit uns denn an Wegschritte geht. Er beginnt die Verse 1 bis 3 und ich lese es uns mal vor, neue Genfer Übersetzung. Singt dem Herrn ein neues Lied. Jubelt über den Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Ja, gut ist es, wenn aufrichtige Menschen Gott loben. Preist den Herrn zum Klang der Zither. E-Gitarre, Klammer auf, Klammer zu. Spielt den Herrn für ihn auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied und lasst eure Instrumente schön erklingen und ruft eure Freude laut hinaus. Und ganz viele Psalmen beginnen eben, wie der Psalm 103 auch, so mit der Einladung: Okay, mir geht's gerade scheiße. Okay, meine Untertanen machen nicht das, was ich will. Okay, hab mal wieder Zoff mit meinen Kindern. Okay, auf der Arbeit ist irgendwie Kacke. Okay, sagt der König David, und der Saul, der trachtet mir immer noch nach dem Leben. Aber okay, ich entscheide mich heute Morgen, ich singe dem Herrn ein neues Lied. Ich nehme meine Seele gefühlsmäßig in die Hand und ich sage, jetzt gucken wir mal, was Gott so alles vorbereitet hat. Und wir lassen die Instrumente erklingen. Also David macht hier den krassen Einstieg und sagt, egal wo du gerade herkommst, wir entscheiden uns heute Morgen, mal Gott zu loben. Warum? Wir nehmen die Perspektive von unserem Müllhaufen, der gerade vor uns liegt, an Themen und richten die Perspektive auf Gott aus. Das ist das Allererste. Um uns im Herrn zu stärken, muss der Blick von den Steinen draußen, von dem Müll, von der brennenden Stadt weg zu Gott. Und er tut es durch diesen Einstieg, durch diese Ermutigung in den ersten drei Verse. Okay. Und jetzt bringt er den Grund, warum. Also der Psalm ist richtig gut aufgebaut. Das könnt ihr daheim mal so ein bisschen nachvollziehen. Verse 4 und 5. Warum soll ich den Gott loben, das alles tun? Und jetzt sagt er, denn, darum, das ist der Grund, der jetzt kommt, das Wort des Herrn ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Und die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Also wir fangen nicht einfach an, Gott zu loben, halt deshalb, obwohl er schon allein, weil er Gott ist, lobens- und liebenswert ist. Aber David sagt auch, hey, Gott ist zuverlässig. Er ist eine feste Burg. Er ist der Fels. Christus sagt, ich bin Christus, der Fels, auf dem ist die Gemeinde in alles gebaut. Er ist der Eckstein, nach dem alles ausgerichtet wird. Auf seine Aussagen ist Verlass. Auf Gott ist Verlass. Und das ist so wichtig, besonders dann, wenn ich mich verlassen fühle. Da muss ich wissen, dass er auf ihn Verlass ist. Er ist treu. Wir haben es vorher gehabt als Einstieg. Was bedeutet das, wenn treu ist? Was hast du gesagt, Marius? Ich war da gerade. Treue ist Gottes Deckung und Schild, der mich schützt. Das ist so wichtig, wenn ich mich im Herrn stärke, dass ich weiß, er ist zuverlässig, er ist treu. Auch wenn ich gerade komplettes Gegenteil erlebe. Und die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Er konzentriert sich auf das Wesen Gottes. Das tut David hier. Er malt sich vor Augen, wie Gott ist. Und ich bereite es für meine Kleingruppe gerade vor. Nächsten Dienstag steige ich mal ein. Gott stellt sich in der Bibel vor. Ich tease euch schon mal ein bisschen vor, aber wenn ihr nicht halt dabei seid, es gibt eine Website, gottesnamen.ch. Gottesnamen.ch. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat alle biblischen Namen Gottes aufgelistet. Und wenn du draufklickst, kommt die Worterklärung dazu und danach kommen dann Bibelstellen und Erklärungen über Gott und Gottes Wesen. Oh, ich mache einen kleinen Ausflug, mache ich kurz. El Shaddai, kennt ihr das? Wisst ihr, was es bedeutet, Shaddai? Das bedeutet, wie an die Mutterbrust genommen. Boah, ich habe das gelesen, muss heulen. Denk, das ist mein Gott. In dem Augenblick, wo es mir nicht gut geht, ist dieser El Shaddai, dieser mächtige Gott, das gehört auch mit dazu, aber auch diese Ableitung von Shaddai heraus, wie ein Säugling an der Mutterbrust. So ist Gott für mich in dem Augenblick, wo ich mich vielleicht verlassen fühle von Gott und der Welt. Genau. Ihr habt es jetzt alle aufgeschrieben. Gottesnamen.ch. Habt ihr es gefunden? Ja, gut. Also jetzt bitte wieder handyfreie Zeit. Sonst fühle ich mich von euch vernachlässigt. Ja, es stand jetzt da alles nicht drauf, aber ich gedacht, wenn wir schon drin sind, dann ist es echt gut. Also Er konzentriert sich auf das Wesen Gottes und das Wesen Gottes wird in seinen Namen sichtbar. Das ist der Grund, warum die Namen Gottes immer Ausdruck auch seines Wesens sind. Okay? Gut, und jetzt geht's rein. Jetzt macht er was, wo er sich auf die Größe Gottes in erster Linie als Schöpfer der Welt konzentriert. Und das seht ihr in viele Psalmen. Er schreibt hier, Vers 6 bis 9, durch das Wort des Herrn wurden Himmel erschaffen. Boah, jetzt kommt's. Und das Heer der Sterne durch den Hauch seines Mundes. Durch den Atem Gottes. Ich habe gestern von der Meerkonferenz und einem Physiker zugehört, bin bloß am Anfang gestanden und er hat über diesen Sternenstaub gesprochen, aus dem sich die Planeten gebildet haben. Und ich habe gedacht, der Hauch Gottes, der Ruach Gottes hat die Sterne gebildet. Das hat David sich verinnerlicht. Er sammelte das Wasser des Meeres und setzte ihm eine Grenze. In riesigen Meeresbecken füllte er die Fluten. Alle Welt zeige Ehrfurcht vor dem Herrn. Alle Bewohner der Erde sollen ihm mit großer Achtung begegnen. Denn er sprach nur ein Wort und es geschah. Er gab einen Befehl und es kam zustande. David malt sich vor Augen in dem Zickzack-Moment seines Lebens, wie groß dieser Gott ist. Und er weiß, wenn Gott nur ein Wort spricht, dann dreht sich da draußen die Situation. Wenn Gott jetzt ein Wort spricht, das wusste der Hauptmann damals, als er Jesus begegnet ist und gesagt hat, Jesus, du brauchst nicht immer ein Haus. Wenn du nur ein Wort sprichst, dann wird mein Knecht gesund. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch bei Mose. Und Gott sprach und es wurde. Und David wusste, der Gott, der durch sein Wort Welten erschaffen kann, der kann auch durch ein Wort die Welt, die gerade draußen bei Ziklag stattfindet, sich komplett verändern. Und das ist meine Ermutigung. In dieser Situation, wo der Druck in deinem Leben, in meinem zunimmt, Gott spricht ein Wort und erschafft Welten. Das ist unser Gott. Und ich habe gedacht heute Morgen, ich muss Buße tun. Ich muss umdenken. Ich muss Buße tun über den kleinen Handtaschengott, den ich nur manchmal in meiner Handtasche drin habe. Unser Gott erschafft Welten und durch seinen Hauch wurden die Sterne geschaffen. Ja, wie viel mehr solle der Gott in dieser Welt nicht seine Präsenz und Herrlichkeit zeigen? Und ich habe den Eindruck, lass uns echt miteinander Buße tun. Lass uns wieder begeistert und überzeugt sein von dieser Größe Gottes, wie es auch der David war. Und dann geht's weiter, die Verse 10 bis 15. Der Herr macht die Absichten der Völker zunichte, ja, er vereitelt ihre eigenmächtigen Pläne. Der schreibt ein König, der weiß, von was er spricht, ne? Der da ständig im Konflikt mit anderen Ländern war. Und es kommt, doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand und seine Pläne setzen sich durch. Wer auch immer in dieser Welt sich gerade aufbrüstet, ja? Jetzt und in allen künftigen Generationen. Glücklich zu nennen ist das Volk, dessen Gott der Herr ist, das Volk, das er sich zum Eigentum erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel herab. Er sieht alle Menschen. Sein Lächeln strahlt über die Hamuxunge. Von seinem Thron aus blickt er herab. Er schaut aus nach allen, die auf der Erde wohnen. Er hat sie alle erschaffen, eines jeden Herz. Er achtet auf alles, was sie tun. David erinnert sich an die Größe Gottes. Er erinnert sich daran, dass der Thron Gottes im Himmel ist und Gott auf jeden herabschaut. Und er weiß eines, der David, Gott schaut gerade auch auf mich. Er könnte seine Bestimmung als König in diesem Zickzack-Moment verlieren. Aber er weiß, Gottes Pläne haben immer Bestand. Und wenn Gott ihn zum König gesalbt hat, dann steht dieses Wort über dem, dass da draußen die Männer mit den Steinen sind. Und wisst ihr, das müssen wir wissen. Was immer du für eine Bestimmung in deinem Leben hast, was Gott reingelegt hat, seine Pläne haben Bestand, auch wenn aktuell die Situation komplett eskaliert und dagegen spricht. Das ist so wichtig. Gottes Pläne haben Bestand und wenn sie auf dich schauen, dann schaut der mächtige Schöpfer vom Thron auf dich. Nicht, Big Brother is watching you. Was hat der Marek heute wieder falsch gemacht? Ist meine Güte noch da oder nicht? Das hat sie mit dem neuen Bund komplett erledigt. Er schaut auf uns mit den Vateraugen Gottes, damit unsere Bestimmung ins Leben kommt. Und darin hat sich der David gestärkt. Seine Lieder kommen es zum Ausdruck. Kommen auf die Zielgerade, die Verse 16 bis 19. Das ist so gut. Ein König siegt nicht durch die Stärke seiner Truppen. Ein mutiger Soldat überlebt nicht durch große Kraft. Es ist eine trügerische Hoffnung, eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde zu entscheiden. schreibt ein König, der weiß, von was er spricht. Und es ist nicht ihre große Kraft, dass einen Reiter heil davonkommen, sondern was ist es? Es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Was hat dem David geholfen im Augenblick, wo alles gegen ihn sprach? Er wusste, mein Gott schaut auf mich und seine Güte ist meine Hoffnung. Nicht die Stärke meiner Truppen, nicht die Überlegenheit von irgendwelcher Artillerie oder irgendwas, gab es damals noch nicht, aber was es immer war, seine Streitwagen waren, das war nicht der entscheidende Punkt, sondern dass der Blick des Herrn auf ihm ruht und er voller Zuversicht auf die Güte des Herrn hofft. Ist das nicht gut? Ist das nicht der Psalm ein Resilienztraining für uns? Also ich habe gedacht, wow, den Schatz, warum habe ich den schon viel früher gelesen? Aber es ist nicht deine Überlegenheit, wenn du vielleicht in ein Personalgespräch gehst. Es ist nicht dein Vorbereitetsein auf irgendwas, das es ausmacht. Das ist auch wichtig. David war trotzdem Kriegsherr. Der hat nicht gedacht, doch, gehen wir mal im Bad, Höschen in Schlacht. Der war nicht doof, ne? Also nicht falsch interpretieren, aber er wusste, die finale Entscheidung trifft der Gott im Himmel, der die Herrschaft hat. Und dann ändert er den Psalm. Aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn. Am Ende macht er es wieder fest und sagt, aus tiefster Seele hoffen wir auf den Herrn. Er alleine ist unsere Hilfe und der Schild, der uns schützt. Denn an ihm freuen wir uns von ganzem Herzen. Und wir vertrauen seinem heiligen Namen. Deine Liebe, Herr, wache über uns, wie wir es von dir erhoffen. Halleluja, das ist der hat Tiefe, der Psalm, und der geht wirklich tief. Und ich lade euch ein, vielleicht diesen Psalm ein bisschen mal zu bewegen daheim, diese Punkte, diese Abschnitte zu bewegen, um in großen Herausforderungen richtig entscheiden und richtig reagieren zu können. Brauchst ein Training der Güte Gottes, der Größe Gottes, was er Gutes getan hat. Da gibt es nochmal ein paar Dinge, die kommen noch. Damit abrufbar ist, in einem kritischen Augenblick, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Und ich schließe mit einer Folie, weil Jesus ja irgendwie auch im Zentrum von jeder Predigt ist. Harald.
Also ich möchte jetzt nicht alles durcheinander bringen. Ja,
und du bringst nichts durcheinander.
Also ich mal was Praktisches, von dem ich meine, dass es irgendwie gut ist. Es gibt diesen Psalm 118, Vers 24. Da gehe ich manchmal auch meiner Frau mit auf den Wecker. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Und da habe ich so einen Bepper an meinen Spiegelschrank gemacht. Und wenn morgens scheiß Wetter ist und ich mich zwickt hier, mich zwickt da und ich denke, oh Mann, die sind mir gestern auf die Nerven gegangen und so viel Zeug muss ich machen und dann gucke ich dahin und dann steht da, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Und ich denke, das ist schon mal morgens, wo geht man hin zum Spiegelschrank und putzt sich die Zähne, dann sieht man den gleich mal. Also nur so als kleine Anmerkung.
Super, hey, vielen Dank dir. Du bringst überhaupt nichts durcheinander, Harald. Ich liebe ihn, genau. Ja, in Jesus wurde das Wesen Gottes sichtbar und auch seine Größe. Wisst ihr, Jesus sprach und Blinde wurden sehend. Jesus sprach, Lahme wurden gehend. Jesus sprach, Taube konnten hören. Jesus sprach und Schuld wurde vergeben. Jesus sprach und seelisch zerbrochene Menschen fanden wieder Hoffnung. Jesus sprach und Dämonen mussten weichen. Jesus sprach und der tote Lazarus kam aus dem Grab. Jesus sprach und spricht heute immer noch sein Wort, sonst würde die Erde hier in sich nicht existieren, weil er nie aufgehört hat zu sprechen. Und ich möchte über diese Größe Gottes wieder neu begeistert sein. Ihr Lobpreiser darf gerne nach vorne kommen. Ich spreche noch ein Abschlussgebet aus einem wunderbaren Psalm 104. Gibt es auch ein ganz tolles Lied von Arne Kopfermann. Über dem Meer heißt es. Können wir vielleicht auch mal singen, ist gar nicht so einfach. Und ich bete es mit uns, ein paar Ausschnitte davon. Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du. Mit Herrlichkeit und Pracht bist du bekleidet. In Licht hüllst du dich wie in ein Gewand. Den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Er, der die Säulen seiner Wohnung im Wasser des Himmelsgewölbes errichtet, der Wolken zu seinen Wagen macht und auf Flügeln des Windes erscheint, der Winde zu seinen Booten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern, er hat der Erde ihr Fundament gegeben, sodass sie für immer und ewig nicht wankt. Du, Gott, bedeckst sie mit gewaltigen Wassermassen wie mit einem Kleid. Selbst über den Bergen standen die Fluten, doch auf einen Befehl hin flohen sie. Vor deiner Donnerstimme wichen sie schnell zurück. Und so danke ich dir, Vater, dass du dieser Gott bist, der spricht und es geschieht. Und ich bete, dass deine Größe unser Herz ganz neu erfüllt. Dass deine Größe unser Herz so tief ergreift, dass wir in Momenten, wo es kritisch und eskaliert, dass in unserem Herzen deine Größe die Orientierung ist, die uns das Richtige tun und entscheiden lässt. Ich danke dir, Vater, dass du allmächtig und für immer und ewig bist. Amen.